So segne unser Herr sein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, ich hoffe, dass jetzt das Bild kommt. Johannes, kannst du mal bitte? Ja. Oh, ich bin ein bisschen groß geworden. Gut. Aber Sie kennen ja dieses Bild alle. Dieses Bild mit den 6 Kirchtürmen unseres neuen Schwesterkirchgemeindeverhältnisses. Ist es Ihnen eigentlich aufgefallen, dass die Wolkensteiner Kirche die einzige ist, die keine Turmuhr hat? Man könnte sich nur jetzt hinstellen und sagen, na gut, die Wolkensteiner wissen eben nicht, was die Stunde geschlagen hat. An der Stelle haben in den anderen Gemeinden die Gemeinden immer sehr gelacht. Ich habe es nicht interpretiert. Aber das ist ja bei uns in Wolkenstein alles überhaupt kein Problem. Wir wissen ja, nicht allzu weit weg von unserer Kirche steht das Rathaus und auf dem Rathaus ist ja ein kleiner Turm mit einer weithin sichtbaren, wunderschönen Turmuhr. Wir müssen also bloß den Blick ein wenig wenden und schon wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Aber Moment mal, was braucht's eigentlich, um zu wissen, was die Stunde geschlagen hat? Eine Uhr zeigt uns die Zeit an und wir leben ja in einer Zeit, die nicht gerade Mut zum Glauben macht. Im Gegenteil. Wir haben zwar ganz wunderschöne, schöne Religionsfreiheit bei uns, aber so unterschwellig sagt man uns schon ganz deutlich, was man zu glauben hat und dass irgendwie Glaube eine überholte Sache ist. Nicht mehr so ganz zeitgemäß. Also, eine Uhr auf dem Rathaus, kann die uns wirklich sagen, was die Stunde geschlagen hat? Oder sagt sie uns einfach nur die Zeit an? Wie uns so vieles die Zeit ansagt, was gerade dran ist, was man zu glauben hat, was man heute so tut und was man nicht tut, welcher Meinung man heute ist, zu welcher Partei man möglicherweise am besten heute gehört, wovon man sich leiden lässt und so weiter. Woher wissen wir also wirklich, was die Stunde geschlagen hat? Oder fragen wir andersherum, von wem lassen wir es uns sagen, was die Stunde geschlagen hat? Und das kann eben nicht unbedingt eine Turmuhr, auch wenn sie weithin sichtbar ist. Ich meine, wir sind zwar jetzt in der Friedhofskapelle, aber das heißt ja nicht, dass wir in unserer Wolkensteiner Kirche keine Uhr haben. Die sieht man nur nicht. Auf jeden Fall hören wir sie 3-mal am Tag, nämlich dann, wenn es läutet. Und es läutet ja in erster Linie nicht, um uns zu sagen, dass es jetzt 7 Uhr ist. Das sagt uns also die Armbanduhr meistens viel besser. Oder 12 Uhr oder 18 Uhr. Sondern die Glocken rufen uns zum Gebet. Sie lassen uns 3-mal am Tag innehalten. Und ich gestehe, meistens, ich mache zwar gerne früh um 7 das Fenster auf, um die Glocken, das Geläut in meine Wohnung hineinzulassen, aber es hat mich mal tief beeindruckt. Ich war früher mal in einem Konvent, in einer Pfarrerversammlung. Wenn es läutete, wurde mitten im Thema innegehalten. Es ist 12 Uhr, lasst uns beten. Und am Samstagabend, da sagen uns die Glocken, Leute, morgen ist Sonntag. Rammelt nicht bis zur letzten Minute rum, sondern denkt dran, morgen ist der Tag des Herrn. Bereitet euch vor. Und am Sonntag früh, da sagen sie uns, es ist bald Gottesdienst. Es ist wieder die Zeit, wo sich die Gemeinde von Jesus Christus versammelt, wo sie gemeinsam vor Gott stehen. Wir wissen also sehr wohl, was die Stunde geschlagen hat. Die Glocken, sie rufen uns zum Gebet. Und zwar zum gemeinsamen Gebet, für das Gebet, zu dem Gebet für unser Land und für unsere Kirche, die Gebet so dringend brauchen. Und da frage ich mich, schmerzt es uns? Schmerzt es uns als Gemeinde von Jesus Christus, dass zum Beispiel unsere Gesellschaft so voller Hass ist? Treibt uns das als die Gemeinde von Jesus Christus ins Gebet, dass wir eintreten für dieses Land, in dem wir wohnen, in dem wir leben. Wir treffen uns ja auch als Gemeinde immer zum Gebet, heute Abend wieder in Geringswalde. Schmerzt es uns und treibt es uns dorthin? Ich weiß, der Sonntagabend ist immer ein bisschen eine komische Zeit, aber finden wir uns auch zusammen zum Gebet, vielleicht an ganz anderen Stellen. Schmerzt es uns, dass unsere Kirche immer weniger gehört wird? Und es sind ja nicht nur die jüngeren Leute, die sich abwenden. Ich spüre auch, dass es zunehmend ältere Menschen sind, die so wenig dem Ruf Gottes folgen. Schmerzt es uns, dass sich Kirche an so vielen Stellen versucht, sich der Zeit anzupassen? Manchmal stehen wir ja auch hilflos da und schütteln den Kopf über das, was wir sehen und erleben. Liebe Gemeinde, das hat die Stunde geschlagen. Und das sagen uns die Kirchenglocken, dass wir als Gemeinde von Jesus Christus im Gebet für unser Land und für unsere Kirche eintreten. Ja, die Uhr auf dem Rathaus, die zeigt uns die Zeit an. Und da ist so vieles, was uns die Richtung angibt, was heute zu tun und zu sagen ist. Aber die Glocken unserer Kirche, sie rufen uns zum Gebet. Und wann geht Gebet besser als in Gemeinschaft? Wann geht Gebet besser, als wenn wir gemeinsam vor unserem Gott stehen? Und so habe ich noch ein zweites Bild mitgebracht. Johannes, kriegst du mal weiter? Danke. Nee, das ist es noch nicht ganz. Aber, ja, da kommt es schon. Es ist natürlich schade, dass wir heute nicht in St. Bartholomäus sind, sondern hier in der Friedhofskapelle. Aber ich habe ein Bild vom Wolgensteiner Altar mitgebracht. Schönes altes Stück. Geschaffen vom Bildhauer Johann Böhm, von dem ist übrigens auch der Altar in der Groß-Olbersdorfer Kirche, erbaut im 17. Jahrhundert. Und wenn wir dann so als Gemeinde, wenn wir so miteinander vor dem Altar stehen, miteinander im Gebet sind, dann beginnt dieser Altar zu uns zu reden. Und dann sagt dieser Altar, was die Stunde geschlagen hat. Wir sehen ihn so oft, immer wieder. Ich weiß nicht, wie oft man bei einem Gottesdienst auf den Altar guckt. Ein prunkvolles Stück, ja, aber er beginnt zu predigen und zu reden. Und da sehen wir ganz oben als allererstes den auferstandenen Christus. Über allem steht Christus, der Herr der Gemeinde. Manchmal haben wir ja den Eindruck, und ich höre das in letzter Zeit mit dieser ganzen Strukturdebatten und so weiter in unserer Kirche auch immer wieder, ach, in der Kirche, da geht's doch auch nur ums Geld und um die Mitgliederzahlen. Na gut, ich meine, wir können ja nicht ganz dran vorbeigehen, wir können ja nicht rosarot in die Zukunft bloß einfach blicken. Aber die Frage ist doch, kann uns das Geld und die Mitgliederzahlen sagen, was die Stunde geschlagen hat? Oder andersherum, lassen wir uns vom Geld sagen, was die Stunde geschlagen hat? Lassen wir uns von den Mitgliederzahlen sagen, was die Stunde geschlagen hat? Oder von dem auferstandenen Christus? Wenn er die Mitte ist, wenn er ganz oben steht, dann werden wir auch nüchterne Entscheidungen treffen in Bezug auf das Geld und die Mitgliederzahlen. Aber wir werden es tun im Vertrauen auf unseren Herrn. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer sollte uns also besser sagen können, was die Stunde geschlagen hat, als dieser Herr? Und wenn wir ihn auf dem Altar dort ganz oben, Jesus, haben, hier auf dem Altar haben wir es auch, da oben diese komischen Kragel, das ist Hebräisch und das heißt Yahweh, der Gottesname, den haben wir hier auf diesem Altar auch ganz oben und ganz in der Mitte. der Herr, der soll bei uns ganz oben stehen und er kann uns sagen, was die Stunde geschlagen hat. Aber kehren wir nochmal zu dem anderen Altar und bei St. Bartholomäus zurück. Möchte Sie nochmal aufmerksam machen auf die vier Evangelisten, die in ihrer absoluten Goldpracht wie einen Rahmen um den Altar bilden. Ja, einen Rahmen. So ist das Wort Gottes. Die Evangelisten haben es uns ja gebracht. Dieses Wort Gottes ist der Rahmen. Das Wort Gottes sind nicht nur nette Worte, die uns mal trösten oder auferbauen. Und ich gestehe, es schmerzt mich ein Stück, dass immer weniger in der Bibel gelesen wird. Dass wir zwar über die Bibel lesen, dass es zwar wunderschöne Spruchkarten und Kalender und was weiß ich was alles gibt, aber ich habe so den Eindruck, wir suchen uns das Wort Gottes so raus, wie wir es gerade brauchen. Wenn wir mal so niedergeschlagen sind, na siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, das muntert ein Stück auf. Wenn wir mal eine Enttäuschung haben, ich habe dich je und je geliebt, wunderbar zu hören. Und andere Worte, die legen wir ganz schnell beiseite, dass wir zum Beispiel vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen, dass er uns nach unserem Leben fragt, das Wort Gottes. Sind es nur noch nette Worte, die wir uns dann raussuchen, wenn wir sie gerade mal brauchen? Oder sind sie der Rahmen, der uns Orientierung gibt? Der Rahmen, der uns den Spielraum zeigt für unser Handeln, der uns korrigiert. Und vor allen Dingen, eins macht das Wort Gottes, es weist uns immer wieder auf den auferstandenen Christus hin. Wissen, was die Stunde geschlagen hat. Nein, nicht vom Rathaus oder woher auch immer bekommen wir Orientierung, sondern aus dem Wort Gottes. Nun möchte ich nicht den gesamten Altar mit Ihnen durchgehen, soll ja kein kunsthistorischer Vortrag werden, zumal dass der Gerlach Horsch sowieso viel besser kann als ich und ich möchte ja auch gerne predigen, ja. Aber auf eine wichtige Besonderheit möchte ich Sie trotzdem noch aufmerksam machen und das ist das Relief in der Mitte. Ich habe es noch mal ein bisschen vergrößert. Johannes, kriegst du? Ja, da ist es. Dieses Relief in der Mitte, das stellt die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten dar. Habe festgestellt, dass es ganz wenige Kirchen gibt, die das auf ihren Altarbildern haben. Bei uns ist es die Mitte. Und es erinnert uns daran, wie nötig wir es haben, dass der Heilige Geist uns führt und leitet. Jesus sagt ja mal, der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben das immer vor Augen, den Heiligen Geist, wie nötig wir ihn brauchen. Allerdings, und da komme ich auf eine Sache zu sprechen, die ich schon einmal angesprochen hatte, nämlich, dass unser Altar einen Schaden hat. Ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten diese kleine Geschichte kennen. Um 1840 war es. Da war man mal der Meinung, dass dieses Altarrelief ein bisschen altmodisch ist und man wollte es moderner haben, einfach schöner. Und da sollte in der Mitte des Altars ein neues Bild angebracht werden. Mir war das also so wichtig, dass ich das gerade auch in den anderen Gemeinden allen auch erzählt habe, einfach weil es mir zu einem ganz festen Bild geworden ist, mir auch persönlich. Damals, im 19. Jahrhundert, gab unsere Gemeinde eine Menge Geld aus, habe gelesen, dass es 140 Taler gekostet hat. Einen bekannten Künstler haben sie arrangiert, damit einfach ein schönes, modernes Altarbild in der Mitte des Altars Platz hatte. Aber, wie das so war, das ging nicht so einfach. In Relief, da waren einfach zwei Leute im Weg. Und zwar links und rechts, Sie sehen da im Vordergrund, da ist bloß wie so ein heller Fleck. Da waren einfach zwei Leute im Weg, das Bild passte nicht rein. Und man hat diese zwei Personen abgeschlagen, links und rechts, damit das neue Altarbild Platz hatte. Ja, und dann geht die Zeit weiter. Die Mode ändert sich. Wir merken es heute wieder. An den Liedern ist zwar nicht nur Modelotpreis, aber es ist natürlich auch ein anderer Musikstil. Die Mode änderte sich, der Geschmack änderte sich, der Denkmalschutz hatte auch immer mehr zu sagen. Man wollte das Ursprüngliche wieder sichtbar machen. Das Altarbild, Sie kennen unsere Kirche, hängt ja jetzt an der Seite, im Altarraum, an der Seitenwand, die Frau am Jakobsbrunnen, die gerade mit Jesus redet. Und wenn wir nun auf unseren Altar schauen, hat er einen Schaden. Da sind welche abgeschlagen. Da fehlen welche. Und wir wissen nicht mal, wer. Wir sehen es nur deutlich. Da ist nicht nur Prunk und Gold an unserem Altar, sondern unser Altar predigt. Jedes Mal, wenn wir vor diesem Altar stehen, da sehen wir es und haben es vor Augen. Da fehlen welche. Und zwar nicht nur am Altar, auch in unserer Gemeinde. Da sind Jugendliche, die haben voller Freude in der Konfizeit mitgearbeitet und dann sind sie verschwunden. Da sind junge Familien, die haben ganz selbstverständlich ihre Kinder zur Taufe gebracht, aber dann hat sie der Altar in Beschlag genommen. Die Arbeit hat ganzen Einsatz gefordert. Und dann wollten sie sonntags einfach nur noch ihre Ruhe haben. Und dann kamen sie seltener und irgendwann sind sie weggeblieben. Da fehlen welche und da sind welche abgeschlagen. Menschen, die vielleicht mal in unsere Gemeinde gekommen sind, aber haben einfach keinen Anschluss gefunden, haben einfach ihren Platz nicht gefunden. Und da habe ich Menschen vor Augen, die von Pfarrern oder von Gemeindegliedern bitter enttäuscht wurden. Keiner ging auf ihre Fragen ein und auf sie zu. Ihre Fragen nach Gott blieben unbeantwortet. Oder mir fallen Menschen ein, die sich gerade nach den Ereignissen um unseren Landesbischof enttäuscht von der Kirche und von der Gemeinde abgewandt haben. Und manche von denen, die fehlen, die haben nicht mal einen Namen, weil ich sie einfach nicht kenne, weil sie einfach nicht da sind. An wen erinnern Sie sich? Schmerzt es Sie, schmerzt es uns als Gemeinde von Jesus? Haben wir Menschen vor Augen, für die wir beten, einfach weil sie fehlen? Da fehlen welche. Schmerzt es uns? Oder haben wir es uns dran gewöhnt, weil das ja schließlich jeder für sich selber entscheiden muss? Wie war das eigentlich zu Pfingsten? Die Geschichte ist ja auf dem Altar dargestellt. Die Jünger waren alle beieinander. Sie waren beieinander, abgeschlossener Raum. Die enge Gemeinschaft bot Schutz vor dem Unbekannten da draußen. Und dann ergreift sie das Feuer des Heiligen Geistes. Und plötzlich wissen sie, was die Stunde geschlagen hat. Sie eilen hinaus. Und Petrus macht einfach den Mund auf. Er redet voller Freude über das, was er erlebt hat, was er weiß, was er weiter sagen muss. Er teilt seine ganze Erfahrung mit, das, was ihm im Herzen brennt. Und dann heißt es, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Petrus predigt einfach und Jesus berührt ihr Herz und ruft sie in die Gemeinde. Und wenn wir darüber nachdenken, was die Stunde geschlagen hat, Gemeinde mit brennendem Herzen, eine Gemeinde, wo auch Mitarbeit nicht einfach lästige Pflicht ist oder es braucht doch irgendein Dumm, der es macht, damit alles funktioniert, sondern Menschen, die Jesus im Herzen haben, die brennend sind vom Heiligen Geist, deren Herz Jesus berührt hat, wo es eben nicht nur Mühe ist, sondern einfach Bedürfnis, in der Gemeinde zu sein, miteinander vor Gott zu stehen und für die Menschen einzutreten. Liebe Gemeinde, da fehlen welche. Wir haben es immer auf jeden Fall, wenn wir in der St. Bartholomäuskirche sind, jedes Mal vor Augen, einen ganzen Gottesdienst lang, wenn wir auf unseren Altar schauen. Da sind welche abgeschlagen, die eigentlich an den Tisch des Herrn gehören. Und wenn wir dann losgehen, wenn wir dann mit dem Heiligen Geist losgehen, dann wissen wir, wie wir darauf angewiesen sind, auf diese Mitte, dass der Heilige Geist uns in Bewegung setzt und dass er das Entscheidende tut, nämlich Menschen zu rufen. Unsere Aufgabe ist es, Zeugen zu sein. Und dazu gibt uns das Wort Gottes den Rahmen, ermutigt und leitet uns. Und dann leist es uns hin auf den auferstandenen Herrn, der über allen steht, auf den erhöhten Jesus Christus. Also, liebe Gemeinde, lasst uns hören, was die Stunde geschlagen hat. Nicht von irgendwoher, sondern von den Glocken, die uns zum Gebet rufen. Lasst uns beten für unseren Weg, auch als Schwesterkirchgemeinden. Lasst uns beten für unsere Gemeinde, für die Menschen, die fehlen. Lasst uns beten für unsere Kirche, aber wie gesagt, vor allem für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Denn wir haben es vor Augen, da fehlen welche. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.